Grüß Gott und willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not in München begrüßt Sie Michael Rack. Ein trauriges Jubiläum steht der kubanischen Bevölkerung bevor. Im Januar sind es 50 Jahre, seit die Brüder Fidel und Raúl Castro gewaltsam die Macht in Kuba übernommen haben. Doch ihre Herrschaft neigt sich dem Ende zu und wir fragen uns heute, was kommt danach und welche Bedeutung kommt in diesem Umbruch der katholischen Kirche zu? Denn sie ist ja die einzige große staatsunabhängige Organisation in diesem Land. Bestens Bescheid weiß darüber unser heutiger Gesprächsgast Dr. Bernd Wulffen. Bis 2005 war er Deutschlands Botschafter in Kuba. Heute lebt er im Ruhestand, abwechselnd in Argentinien und in Berlin und ist dort auch Kirchenvorstand an der katholischen Herz-Jesu-Kirche in Berlin-Charlottenburg. Herr Dr. Wulffen, Sie haben in diesem Jahr ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Kuba im Umbruch. Aber bedeutet denn die Übergabe der Macht vom kranken Fidel Castro auf seinen Bruder Raúl wirklich einen Umbruch? Oder ist es nur der Versuch, einfach die Castro-Diktatur eben noch ein bisschen länger aufrechtzuerhalten?
Herr Rack, das Thema Kuba im Umbruch ist in der Tat ein bisschen kühn. Ich bin von der Entwicklung der letzten Jahre ausgegangen. Ich bin ja im Jahre 2005 aus Kuba weggegangen. Und wenn Sie Mitte 2005 mit heute vergleichen, hat sich doch einiges in Kuba verändert. Ich möchte es mal jetzt dahingestellt sein lassen, ob das schon ein Umbruch ist oder ob wir uns nicht in Richtung eines Umbruchs befinden. Es hat einige wichtige Veränderungen gegeben, zunächst mal an der Staatsspitze, dann aber auch innenpolitisch. Wir stehen hier vor Veränderungen auf dem Agrarsektor, auch im Bereich des Handels und dann auch in der Außenpolitik. Wenn Sie gerade jetzt nach Brasilien Ihren Blick werfen, in der Nähe von Salvador de Bahia findet ja gerade eine große lateinamerikanische Gipfelkonferenz statt. Und da ist von allen Gipfelteilnehmern die Forderung erhoben worden, dass nun endlich einmal die Sanktionen der USA gegen Kuba abgeschafft werden und beendet werden. Das zeigt auch, dass Kuba außenpolitisch wieder gelitten ist, dass es außenpolitisch auch neue Nuancen setzt, dass Raúl wirklich das Gespräch mit den Vereinigten Staaten sucht. Und das sind schon Veränderungen. Auf der anderen Seite, und darüber werden wir ja auch noch sprechen, sehe ich zu meinem Bedauern wenig Bewegung in Sachen Menschenrechte und in Sachen Demokratie.
Nun werden die meisten unserer Hörer noch nie in Kuba gewesen sein. Sie haben ja Land und Leute intensiv kennengelernt, nachdem Sie zuvor schon in vielen Teilen der Welt gelebt haben, ja im Dienste des Auswärtigen Amtes. Sie waren unter anderem Botschafter in Kuwait oder Wirtschaftsattaché in China und in einigen anderen Ländern. Sie können also vergleichen. Was ist denn das Besondere an Kuba und den Kubanern? Welche Charakterzüge sind Ihnen da besonders lieb geworden?
Die Kubaner sind ein außerordentlich kommunikatives Volk. Ich habe selten in meiner Laufbahn ein Volk erlebt, das sich so leicht tut, auch mit Ausländern in Kontakt zu treten. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, die Kubaner sind musikliebend. Nicht nur Salsa und Merengue, sondern sie lieben auch klassische Musik. Wir haben eine ganze Reihe von ganz bedeutenden Musikern in Kuba. Sie lieben den Tanz, sie lieben das Ballett, sie lieben das Theater. Also ein Volk, das musisch begabt ist, musisch offen steht, das aber auch technisch begabt ist, wissenschaftlich begabt ist. Wir haben in Kuba eine ganze Reihe wichtiger, auch von uns als Partner angesehener wissenschaftlicher Institute. Und das zeigt, dass es eben ein Volk ist, das man nicht einfach in den großen Topf der Entwicklungsländer werfen kann, sondern das eben einen besonderen Stellenwert hat.
Nun war ja gerade das Schicksal der einfachen und der armen Kubaner, die es ja auch zu Beginn der Revolution schon in großer Zahl gab, den Revolutionären damals, jedenfalls nach eigener Aussage, ein ganz besonderes Anliegen. Was ist denn jetzt eigentlich daraus geworden. Wie geht es den Menschen nach 50 Jahren unter den Castros?
Ja, ich glaube, man muss die Sozialstruktur in den 50er Jahren, also vor der Revolution, sich ansehen. Da gab es viele reiche Leute, vor allen Dingen in den Städten, natürlich auch Großgrundbesitzer. Auch die Eltern der Brüder Castro waren ja reiche Leute, die erheblichen Grundbesitz hatten. Und dann gab es eben, vor allen Dingen auf dem Land, sehr arme Menschen, die Peones, Menschen, die nicht lesen, die nicht schreiben konnten, Menschen, die keine ärztliche Versorgung hatten. Und ich glaube, die Revolution hat gerade für diese armen Menschen auf dem Lande vor allen Dingen sehr viel Verbesserungen gebracht. Das müssen wir sehen. Auf der anderen Seite können wir nicht verkennen, dass ein großer Teil der Kubaner in Armut lebt, in einer unvorstellbaren Armut, die sich oft auch in einer in sehr mangelhaften Wohnverhältnissen ausdrückt. Wenn man gerade durch die Ostprovinzen reist, wird man das immer wieder sehen, wie viele Menschen unzureichend untergebracht sind. Und man sieht es ja auch bei den großen Wirbelstürmen. Da müssen Hunderttausende evakuiert werden, weil sie nur in Hütten leben und diese Hütten dann bei einem starken Sturm einsturzgefährdet sind. Also da herrscht großer Mangel, über den wir einfach nicht hinwegsehen können.
Der Alltag der Kubaner ist ja auch besonders schwer, wenn man an viele Kleinigkeiten denkt, die aber eben gar keine Kleinigkeiten sind, wie zum Beispiel die Frage des Transports. Ja. Wie ist das denn, wenn, sagen wir mal, eine junge Frau sich bemüht, ein Essen für eine größere Festivität auszurichten und braucht dazu unterschiedliche Zutaten, um ein Menü zusammenzubringen? Das ist ja bei uns ganz einfach, man geht in den Supermarkt und kauft was ein. Wie ist das denn, wenn man in Kuba lebt? In einer Kleinstadt vielleicht?
Das ist ein großes Problem. Wer keine Dollars oder die entsprechende Kunstwährung in Kuba besitzt, hat große Schwierigkeiten, die Lebensmittel des täglichen Bedarfs zusammenzubekommen. Die staatlichen Läden sind meist leer. Für die Lebensmittelkarte gibt es zwar einige Produkte, einige Basisprodukte, die aber vielleicht eine Woche oder 10 Tage reichen, aber nicht einen ganzen Monat. Also so jemand, der ein Fest vorhat, ich denke zum Beispiel an das von den Kubanern sehr wichtig und ernst genommene Fest des 15. Geburtstags der Tochter, da soll dann auch die Familie eingeladen werden. Das sind dann ganz schwierige Dinge. Da müssen viele zusammenarbeiten, viele irgendetwas organisieren. Man nennt ja dieses Wort in Kuba resolver, tengo que resolver esto, ich muss das also lösen, ich muss das organisieren. Das ist eine schwierige Aufgabe und viele Menschen müssen sich sehr, sehr um diese Fragen kümmern. In Kuba gehört es zum täglichen Lebenskampf.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Kuba heute weitgehend von Almosen aus dem Ausland lebt. Welche sind denn das hauptsächlich?
Ja, Kuba hat leider seine Binnenwirtschaft stark vernachlässigt. Nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch die Industrie. Das ist ein Ergebnis der Vernetzung mit dem früheren Ostblock, der ja bis 1991 in Kuba mit das Sagen hatte. Kuba ist weiterhin vom Ausland abhängig, von Importen. Ich denke zum Beispiel auch an Öllieferungen aus Venezuela, die ganz wichtig sind. Aber auch von Krediten aus der Volksrepublik China. Kuba blickt auch heute wieder mehr nach Lateinamerika, auch seit neuestem nach Europa, sucht dort Kredite, sucht dort die Möglichkeit, seine Handelsbeziehungen zu verstärken und ist infolge der Schwierigkeiten, der Krisen, die es durchstehen musste, auch hoch verschuldet.
Und eine bedeutende Rolle spielen ja wohl auch die Überweisungen der vielen Exilkubaner, sind ja wohl etwa 1 Million oder mehr in den USA, die ihre Verwandten zu Hause unterstützen.
Man geht heute davon aus, dass zwischen 1 und 1,5 Milliarden US-Dollar jährlich von den Exilkubanern nach Kuba überwiesen werden. Das ist ein sehr wichtiger Betrag.
Wir waren ja, Dr. Wulffen, vor ein paar Tagen bei einer Pressekonferenz von Kirche in Not in Berlin, zusammen auch mit Huber Matos, das ist der wohl bedeutendste Regimegegner. Bilder vom Januar 1959 zeigen ihn ja, wie er als populärer Kommandant der Revolution auf einem Panzer mit Fidel Castro siegreich in Havanna einfährt. Kurze Zeit später ist er dann aber für 20 Jahre im Gefängnis verschwunden, weil er sich dem Marsch in die kommunistische Diktatur widersetzt hat. Und man sieht ja, wir haben es ja gesehen, ihm jetzt noch als 90-jährigem alten Herrn obwohl er sehr freundlich, sehr menschlich, sehr ruhig sich gibt, spürt man ihm ja doch und sieht man ihm die Spuren der Folter aus dieser Zeit noch irgendwie an. Wie steht es denn heute um die elementaren Menschenrechte? Also nehmen wir zum Beispiel mal das Recht, seine Meinung zu äußern.
Ich bin der Auffassung, dass es höchste Zeit ist, dass wir in einen ernsthaften Dialog mit Kuba eintreten, um die Geltung der Menschenrechte in Kuba zu gewährleisten. Die Situation, die wir heute haben, ist eine Situation, die wir ablehnen, dass man in Kuba wegen Meinungsäußerungen ins Gefängnis kommen kann. Und das darf nicht der Fall sein. Hier müssen Reformen eingeführt werden, das Strafrecht muss verändert werden. Aber das wird Zeit brauchen. Das können wir nicht von heute auf morgen und vor allen Dingen nicht in einer Zeit bewerkstelligen, in denen Kuba immer noch das Gefühl hat, dass es unter Druck steht, dass es sich verteidigen muss, dass es mächtige Feinde hat, im Äußeren wie im Inneren. Ich glaube, ein Klimawandel ist hier sehr wichtig und das wird uns auch helfen, den Menschenrechten in Kuba mehr Geltung zu verschaffen.
Viele Kubaner fliehen aus ihrer Heimat schon von Anfang an, aber eben auch immer noch. Und es fällt ja auf, dass so viele Menschen bereit sind, um aus ihrer Heimat wegzukommen, ihr Leben zu riskieren. Denn es ist ja nicht ganz leicht, über das Wasser, was ja der normale Fluchtweg ist, Florida zu erreichen, wenn man keine ordentlichen Schiffe zur Verfügung hat, wie ja in der Regel das der Fall ist, sondern die Leute sich alle möglichen Sachen, Flöße und so weiter zusammenzimmern, um da irgendwie wegzukommen. Das spricht ja doch dafür, dass die Bevölkerung auch schon die Hoffnung verloren hat, dass sich da in absehbarer Zeit überhaupt etwas bessert. Täuscht dieser Eindruck?
Diese Massenfluchtbewegungen sind in der Tat der Ausdruck einerseits von Unzufriedenheit, andererseits von Perspektivlosigkeit, von Verzweiflung. Es hat drei große Fluchtbewegungen gegeben, bereits in den 60er Jahren, dann in den 80er Jahren und in den 90er Jahren. Ich denke, dass über 1 Million Kubaner meistens auf diesem riskanten Weg ihre Heimat verlassen haben, dass auch sehr viele von ihnen dabei umgekommen sind. Also das ist schon bedrückend und auch beängstigend. Ich denke vor allen Dingen auch an den Verlust an intelligenten, gut ausgebildeten Menschen, die Kuba im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte hinnehmen musste. Das ist kein guter Zustand und drückt eben in der Tat, wie Sie eben auch schon gesagt haben, diese Hoffnungslosigkeit aus, diesen Mangel an Freiheit, der eben dadurch zum Ausdruck kommt, dass die Menschen die Freiheit suchen und dafür bereit sind, ihre Heimat zu verlassen.
Nun ist ja die Macht an Raúl Castro übergegangen, Fidels jüngeren Bruder, der aber immerhin auch schon 77 Jahre alt ist. Was das für die Menschen bedeutet, darüber gleich mehr hier bei Weltkirche aktuell. Über Kuba im Umbruch sprechen wir heute bei Radio Horeb, Radio Maria und Radio Gloria. Dr. Bernd Wulfen ist bei uns, der deutsche Botschafter bis vor 3 Jahren. Herr Dr. Wulfen, die meisten Kubaner leben gerade so im Existenzminimum, haben wir von Ihnen gehört. Viele sind verzweifelt. Nun ist der neue Staatschef Raúl Castro seit April im Amt. Was hat sich denn seitdem für die Menschen konkret geändert?
Ja, Raúl Castro hat im Februar diesen Jahres die Macht formal übernommen. Er ist zum Vorsitzenden des Staatsrats bestimmt worden und damit ist er auch Oberkommandierender der Streitkräfte. Er ist noch nicht Parteichef. Das ist eine Frage, die noch gelöst werden muss. Ich glaube, sichtbar hat sich nicht allzu viel geändert. Wo ich aber Veränderungen sehe und wo ich auch noch weitere Änderungen vermute, ist die Wirtschaft. Angefangen bei der Landwirtschaft. Wir haben seit Februar diesen Jahres Reformen auf dem Landwirtschaftssektor. Private Bauern sollen gefördert werden. Private Bauern sollen die Möglichkeit erhalten, mehr Land zu kaufen, bis etwa 40 Hektar mehr. Und Menschen, die noch kein Land haben, dürfen auch bis zu 10 Hektar als ersten Schritt sich Land erwerben. Wenn man das wirklich auf die Goldwaage legt, diese Maßnahme, dann zeigt sie, dass die Kollektivierung, die Maßnahmen, die seit 1959 in Kuba in der Landwirtschaft eingeführt worden sind, dass diese Kollektivierung zusammengebrochen ist, gescheitert ist.
Das sieht man ja auch, Herr Dr. Wulfen, wenn man über Land fährt in Kuba, wie viel an landwirtschaftlicher Fläche da brach liegt.
Ja, also Schätzungen gehen da bis zu über 50%. Also ich kann das aus eigener Anschauung nur unterstreichen. Dieses dornige Gestrüpp, genannt Marabu, hat mittlerweile riesige Flächen überwuchert und muss mit großer Mühe wieder beseitigt werden. Also das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, der mir wichtig erscheint, ist die Möglichkeit privatwirtschaftlicher Betätigung generell. Und diese Möglichkeit ist bisher noch nicht eröffnet worden. Ich hoffe, dass es kommt. Wir müssen auch ein bisschen mit ins Kalkül einstellen, dass wir ja in diesem Jahr in Kuba drei große Wirbelsturmkatastrophen hatten, dass das Land damit beschäftigt ist, die Folgen zu beseitigen, den Menschen wieder ein Obdach zu gewähren. Das sind jetzt im Moment die großen Prioritäten. Wir können nicht erwarten, dass in diesem Land, in dem ja auch noch andere Krisenerscheinungen vorhanden sind, dass jetzt mit einem Mal sich alles ändert. Es wird schrittweise weitergehen, davon bin ich überzeugt, aber es muss sich innerhalb der Möglichkeiten, auch der wirtschaftlichen Möglichkeiten, abspielen und die sind doch im Moment relativ begrenzt.
Sie sagen auf jeden Fall, dass Kuba Wirtschaftsreformen braucht, in der Wirtschaft, in der Landwirtschaft. Nun haben wir in China und Vietnam ja erlebt, wie das kommunistische Regierungen geschafft haben, zumindest bis jetzt, die Wirtschaft zu liberalisieren, der Bevölkerung zu, jedenfalls Teilen der Bevölkerung, zu einem viel besseren Lebensstandard zu verhelfen und trotzdem ihre Macht zu bewahren. Das müsste doch eigentlich ein Vorbild sein, das die kubanische Führung inspiriert.
Ja, also in den Diskussionen, die wir in Kuba geführt haben, haben wir immer wieder darauf aufmerksam gemacht. Wir haben auf China und auch auf Vietnam verwiesen, die ja eben beide in den letzten Jahrzehnten umfangreiche Wirtschaftsreformen durchgeführt haben. Aber die Kubaner haben uns immer wieder gesagt, wir sind nicht Vietnam, wir sind nicht China, wir müssen unseren eigenen Weg finden. Allerdings habe ich in der letzten Zeit, in den letzten beiden Jahren, seitdem Raoul an der Macht ist, doch festgestellt, dass sich die Kontakte zu China und zu Vietnam erhöht haben, dass sie ausgebaut worden sind, dass auch innerhalb der Bevölkerung eine Diskussion eingesetzt hat und der Drang immer stärker sichtbar wird, doch Reformen in Richtung China und in Richtung Vietnam, sprich Privatisierung, Möglichkeit einer Unternehmensgründung durchzuführen. Aber das wird auch nur langsam kommen. Das große Problem ist, dass im Hintergrund immer noch Fidel Castro da ist. Meine Überzeugung ist, solange er noch am Leben ist, solange er noch großen Einfluss auf die Politik dort hat, wird sich auf diesem Sektor wenig ändern.
Von seinem Bruder Raoul weiß man ja nicht viel, obwohl er eigentlich ja auch schon seit 50 Jahren von Anfang an mit dabei war, nicht nur mit dabei, sondern in einer führenden Rolle. Man weiß eigentlich kaum etwas, es gibt da keine Biografie. Konnten Sie selbst denn in Ihrer Kuba-Zeit Eindrücke sammeln?
Ja, also ich habe mich ja bemüht, in meinem Buch Kuba im Umbruch im ersten Teil eine Biografie von ihm zusammenzustellen, weil es die eben noch nicht gibt. Meine Eindrücke von ihm waren eigentlich ambivalent, sie waren widersprüchlich. Auf der einen Seite ist es ein Mann, der überhaupt keine rhetorische Begabung hat, der überhaupt nicht charismatisch ist, der hölzern wirkt, der versucht jetzt auch mal wieder mal ein Witzchen zu machen, aber das kommt nicht richtig an, das kann er einfach nicht. Auf der anderen Seite weiß ich auch von Angehörigen der Streitkräfte, dass er ein großartiger Organisator ist. Also er hat da einiges geleistet. Wo ich aber bei ihm große Schwierigkeiten auch heute sehe, ist, das Land zu öffnen, das Land auch nach innen hin etwas freier zu machen, den Menschen mehr Möglichkeiten zu geben, sich zu äußern und nicht Angst haben zu müssen, dass man dafür belangt wird und ins Gefängnis kommt.
Ja, nun hat er ja auch eine ganz andere Geschichte. Neben all dem, was er im Staatsapparat geleistet hat, hat er ja auch, muss man ganz einfach sagen, viele Leute umgebracht. Auch also selber mindestens, wenn er es nicht mit eigener Hand getan hat, dann doch unmittelbar Tötungen angeordnet und befehligt. Und er hat ja, das habe ich auch in Ihrem Buch nachgelesen, einen schreckenerregenden Beinamen, Raoul el Terrible, Raoul der Schreckliche. Womit hat er sich denn diesen Ruf verdient?
Ja, wenn man den Werdegang von Raoul betrachtet, er stand von vornherein in der revolutionären Bewegung im Schatten seines Bruders, der kleine Raoul, der da immer hinterher lief. Und er wollte diesen Ruf loswerden und wollte sich profilieren in der Bewegung der Revolutionäre, des Movimiento 26 de Julio, und dann auch in der Sierra Maestra als Rebell und hat eben dadurch, dass er als Staatsanwalt auftrat oder dadurch, dass er eine Exekution durchgeführt hat, versucht eben diesen Ruf des kleinen Raoul loszuwerden. Ich glaube, dass er sich gewandelt hat, dass er mittlerweile auch ein Mann ist, der den Dialog sucht, der auch den Konsens in der Gesellschaft sucht, deswegen auch sein Bemühen, jetzt einen Parteikongress zustande zu bringen in der zweiten Jahreshälfte 2009. Ich denke schon, dass da einiges noch an Überraschendem auf uns zukommen wird.
Wie schätzen Sie denn seine Stellung heute ein? Hat er wirklich das Sagen und ist Fidel Castro im Hintergrund eigentlich nur noch eine Symbolfigur ohne Einfluss? Oder ist es umgekehrt, dass nach wie vor Fidel Castro alle Fäden zieht und Raoul nur eine Art Erfüllungsgehilfe ist?
Also ich denke schon, dass Raoul ein großes Stück der Macht in der Hand hält. Aber dass er eben durch seine Abhängigkeit von Fidel, durch seinen Respekt vor ihm, er hat ihn ja auch mal als Vater bezeichnet, viele Dinge nicht anpackt, die er vielleicht anpacken würde, wenn Fidel nicht mehr am Leben wäre. Also das muss man sehen. Er ist ein Mann, der immer noch seinen Bruder spürt, der Bruder, der immer noch auch sich bemerkbar macht, der eingreift, der sich artikuliert. Und das schafft eine sehr schwierige Lage in der Spitze. Ich möchte nicht sagen, dass sie sich gegenseitig blockiert, aber das verhindert eben gewisse Reformen, die normalerweise jetzt dringend angepackt werden müssten.
Vor 10 Jahren ist Papst Johannes Paul II. Nach Kuba gekommen, ein denkwürdiger Besuch. Und da gab es eine Begegnung, von der Öffentlichkeit gar nicht so bemerkt, mit allen 5 Castro-Geschwistern. Was hat es denn damit auf sich? Was weiß man über das Verhältnis von Raoul, von Fidel Castro und von der ganzen Familie zur Religion und Kirche?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Die Initiative zu diesem Treffen mit den Castro-Geschwistern ist vom Papst selbst ausgegangen. Er wollte gern mit ihnen zusammenkommen, mit allen. Und diese Begegnung ist dann auch in einer sehr freundlichen, aufgeschlossenen Atmosphäre gewesen. Fidel und Raoul sind in einem christlichen Haus aufgewachsen. Wenn sie in das Haus nach Biran kommen, wo die Brüder geboren sind, da sehen sie Heiligenbilder, da sehen sie den Rosenkranz und da sehen sie auch Kruzifixe. Die Mutter hat die Kinder christlich erzogen. Die Kinder sind ja auch bei den Salesianern und dann später bei den Jesuiten, sowohl in Santiago wie auch in Havanna erzogen worden. Jesuitenpatres haben Fidel Castro gute Zeugnisse ausgestellt. Er war ein guter Schüler, war auch ein Schüler, der Sympathien erweckte, der aber auch rebellisch war, der immer wieder versucht hat, seinen Willen durchzusetzen und der es seinen Lehrern nicht leicht gemacht hat. Aber das Umfeld, aus dem diese Brüder Castro stammen, ist ein christlich-katholisches. Das kann man einfach nicht leugnen. Und Castro hat ja auch mal irgendwann gesagt, wenn man mich heute als Christ bezeichnet, dann nehme ich das an in einem sozialen Sinne. Ich glaube, seine Begegnungen mit dem verstorbenen Papst Johannes Paul II. Standen auch immer wieder unter diesem Gesichtspunkt der sozialen Gerechtigkeit. Wie kann ich als Staatsmann, als Präsident eines Entwicklungslandes in meinem Land und auch in anderen Ländern dafür sorgen, dass hier größere Gerechtigkeit zum Zuge kommt? Soziale Gerechtigkeit, sozialer Ausgleich. Und ich glaube, das war ein ganz großes Anliegen, ist immer noch ein großes Anliegen der Brüder Castro.
Welche Bedeutung jetzt der katholischen Kirche in dieser Zeit des Umbruchs oder Fastumbruchs zukommt, darüber wollen wir gleich noch mehr von Ihnen hören. Weltkirche aktuell blickt heute nach Kuba. 50 Jahre sind dort die Castros an der Macht. Aber viele denken schon an die Zeit danach und Kommandante Hugo Matos, der Held der kubanischen Opposition, hat ja bei der Pressekonferenz von Kirche in Not gesagt, dass der katholischen Kirche eine besondere Rolle beim Übergang in eine neue Zeit zukommt. Sie, Herr Dr. Wulffen, haben ja als Botschafter in Kuba schon enge Verbindungen zur Kirche gehalten, der Sie ja auch selbst angehören. Was waren Ihre wesentlichen Eindrücke von den kubanischen Katholiken?
Die Kirche in Kuba ist in einem ganz klaren Aufschwung. Das zeigt sich dadurch, dass die Menschen die Gottesdienste besuchen, dass sich viele Kubaner taufen lassen. Es gibt Erwachsenentaufen, dass sie kirchlich heiraten, dass sie ein kirchliches Begräbnis anstreben. Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung. Sie zeigt sich auch dadurch, dass das Interesse des Vatikans an Kuba aus meiner Sicht zugenommen hat. Wir hatten ja am Beginn des Jahres, also kurz nach der Amtseinführung von Raúl Castro, bereits den Besuch des Kardinalstaatssekretärs Bertone in Havanna. Der erste Staatsmann aus dem Ausland, der Kuba besucht hatte, war ein hoher Würdenträger des Vatikans. Also ich glaube, alle diese Dinge drücken eins aus. Kuba sucht den Dialog mit dem Vatikan, sucht auch den Dialog mit der katholischen Kirche. Und ich muss sagen, das ist, wenn man eigentlich die letzten Jahrzehnte der Entwicklung betrachtet und auch der inneren Auseinandersetzungen, der Konflikte, eine erstaunliche und fast wunderbare Entwicklung.
Ja, was verspricht sich denn das Regime davon, dass es jetzt mehr auf die katholische Kirche eingeht? Anfangs hat Fidel Castro ja die Kirche massiv verfolgt. Alle Missionare zum Beispiel sind aus Landes geschickt worden. Und in der ganzen Zeit jetzt seiner Regierung war ja die Kirche doch unter einer ganz engen Überwachung und ist regelrecht drangsaliert worden.
Das ist richtig. Die Kirche hat eine sehr schwierige Phase durchgemacht, vor allen Dingen in den 60er und 70er Jahren. Das hat sich etwas gelockert nach dem berühmten Gespräch Castros mit dem brasilianischen Befreiungstheologen Frei Beto. Darüber gibt es ja auch ein Buch. Ich glaube, das stammt aus dem Jahre 1985. Von dieser Zeit an hat sich das Verhältnis etwas entspannt. Es hat sich gelockert. Der Besuch von Papst Johannes Paul II. Im Jahr 1998 hat ein Übriges dazu getan. Weihnachten wurde wieder gefeiert. Der Weihnachtsfeiertag wurde also einer der Feiertage. Prozessionen haben wieder stattgefunden. Also ich glaube, da hat sich einiges geändert. Worauf ist das letztlich zurückzuführen? Also ich glaube auf der einen Seite, dass die Regierenden erkannt haben, dass die katholische Kirche guten Willens ist. Die Entwicklung kritisch, distanziert auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch konstruktiv mit sehr ordentlichen, annehmbaren Vorschlägen, die natürlich auch irgendwann mal umgesetzt werden müssen. Ich denke zum Beispiel auch an die Stärkung der Familien. Viele junge Menschen in Kuba werden außerhalb ihrer Familien erzogen, müssen aufs Land gehen, müssen da ein Jahr verbringen oder zwei, die sogenannten Becas, und das sind doch sehr negative Dinge, die die Familien belasten und sie auseinandertreiben. Also hier hat die Kirche wesentlich zu einer Veränderung beigetragen oder noch beizutragen. Es wird ja in der Zukunft auch noch zu ändern sein. Die Kirche hat auch ganz wichtige karitative Tätigkeiten, hilft zum Beispiel Alten, hilft zum Beispiel armen Menschen. Und das hat Anerkennung gefunden. Über die Jahre hat sie das sehr still und sehr konsequent betrieben. Und ich glaube, insofern ist die Kirche auch für die kubanischen Herrschenden zu einer Art Partnerin geworden, die man nicht mehr missen möchte.
Kann die Kirche in Kuba diese Aufgabe erfüllen ohne Hilfe aus dem Westen?
Nein, das kann sie nicht. Die Kirche hat nicht die Mittel, die sie braucht, um all diese Dinge aus eigener Kraft zu schaffen. Ich denke zum Beispiel auch daran, dass ja eine ganze Reihe von Kirchen baufällig sind. Ich selbst habe mich auch daran beteiligt, eine Kirche wieder in einen einigermaßen ungefährlichen Zustand zu versetzen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist zu den großen karitativen Aufgaben, die sogar manchmal den Charakter einer Bank annehmen, wo die Kirche einfach mit Krediten armen Leuten hilft, ihre Wohnungen in Ordnung zu bringen, in Stand zu halten. Da braucht man Mittel von außen, und zwar in erheblichem Maße. Und ich glaube, das, was Kardinal Ortega mir einmal gesagt hat, dass eben gerade mit Hilfe der italienischen und vor allen Dingen auch der deutschen Katholiken über die Jahre die Kirche ihre karitativen Tätigkeiten ausüben konnte, das ist wichtig, dass wir hier weitermachen und die Kirche in Kuba weiter unterstützen.
Was kann sie denn jetzt tun, um positive Veränderungen in Kuba zu befördern?
Ich glaube, das Allerwichtigste, und dafür tritt ja auch die Kirche ein, dass sie auf der einen Seite den Dialog befürwortet, den Dialog mit den Herrschenden, dass sie aber auf der anderen Seite auch die Versöhnung, die Rekonziliation fördert zwischen dem Exil und der Insel. Dafür treten übrigens auch Protestanten ein und insofern befinden sich die Christen hier in einem sehr erfreulichen Gleichklang. Darüber hinaus sehe ich auch noch die Möglichkeit, aber das ist jetzt auch ein bisschen spekulativ, aber ich habe Anzeichen dafür erkannt, dass auch die Kirche mitwirkt, einen Dialogfaden zwischen Havanna und Washington in Gang zu bringen, der ja unausweichlich geworden ist und offenbar auch von dem neuen Präsidenten Obama gewünscht wird. Also hier gibt es noch ein weites Feld für Aktionsmöglichkeiten. Ich denke aber hier eher an eine stille Diplomatie und weniger an spektakuläre Prozesse, die uns möglicherweise gar nicht weiterbringen.
Aber könnte die Kirche nicht auch, dadurch, dass sie ja die einzige Organisation ist, die nennenswerte Freiräume eröffnet, die auch über Räume im wahrsten Sinn des Wortes verfügt, dass die Kirche ähnlich wie etwa die evangelische Kirche in der DDR so eine Katalysatorenrolle einnimmt, dass sich oppositionelle Kräfte auch um sie herum sammeln?
Also ich habe das Gefühl, nach all dem, was ich jetzt in den letzten 2 oder 3 Jahren gehört habe, dass die katholische Kirche andere Ziele verfolgt. Ich glaube nicht, dass sie sozusagen ein Forum bietet, das die Opposition benutzen könnte, um hier den eigenen Standpunkt vorzutragen und in eine Auseinandersetzung mit den Herrschenden geht. Ich glaube, dass die Linie der katholischen Kirche die ist, im stillen Dialog, in kleinen Einzelmaßnahmen unspektakulär Fortschritt zu unterstützen, Fortschritt auch anzumahnen, die eine oder andere Sache. Sie hat da bessere Erfahrungen gemacht als mit einer konfrontativen Haltung, die möglicherweise genau ins Gegenteil umschlagen kann. Aber das Ganze ist eine ganz schwierige, eine diffizile Gratwanderung, die sehr viel Fingerspitzengefühl erfordert und viel Diplomatie.
Ende November gab es die erste Seligsprechung in Kuba. Ein Pater vom Orden der Barmherzigen Brüder, José Olayo Valdez. Und da hat Raúl Castro an der Seligsprechungszeremonie selbst teilgenommen. Muss man das als ein spektakuläres Signal sehen?
Ja, ich denke schon, dass das ein Signal ist. Genauso war es ein Signal, dass Fidel Castro nach dem Tode von Johannes Paul II. Zum ersten Mal seit 40 Jahren, wenn ich das recht sehe, wieder einmal eine Kirche besucht hat, nämlich die Kathedrale von Havanna. Da fand der Trauergottesdienst statt. Also das sind Zeichen. Bei Olayo kommt noch hinzu, er war ja viele Jahre lang in Camagüey tätig, in einer Art Krankenstation. Ich habe diese Station selbst einmal besucht und war in der Krankenpflege tätig. Und es ist ein ganz wichtiges Segment der Arbeit der Kirche. Und Gesundheitswesen, sich kümmern um Kranke, das ist für die Regierung in Havanna ein wichtiges Feld. Und insofern passte der selige Olayo genau in das Muster, das die Regierenden sich hier ausgedacht haben. Insofern war das also ein Mann, mit dem man sich bis zu einem gewissen Grad identifizieren konnte, wie übrigens auch Varela, der ja etwa in der gleichen Zeit, in der Olayo lebte, die kubanische Nation verlangt hat und die ersten Schritte gegangen ist zur Identifizierung der Menschen mit dem eigenen Land und mit der eigenen Nation. Die Kirche hat immer in Kuba hier eine Schrittmacherfunktion gehabt.
Wir werden diesen Prozess des Umbruchs in Kuba weiter beobachten, auch hier bei Weltkirche aktuell und dann auch mit Ihnen, Dr. Wulffen, wieder analysieren. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
Ja, ich danke auch schön, Herr Rack.
Das war Weltkirche aktuell, heute mit dem früheren deutschen Botschafter in Kuba, Dr. Bernd Wulffen. Auch nächsten Sonntag ist er wieder dabei, wenn wir Ausschnitte aus der Pressekonferenz von Kirche Not in Berlin senden. Sie hören dann auch Kommandante Huber Matos, den Generalvikar des Bistums Dresden-Meißen, Michael Bautz, der 10 Jahre als Priester in Kuba war, und den Bundestagsabgeordneten Arnold Fatz. Jetzt darf ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, von Herzen gesegnete Weihnachtstage wünschen. Viele von Ihnen begleiten ja aufmerksam unsere Sendungen und haben mich im Laufe des Jahres angesprochen. Ganz herzlichen Dank für alles Mitdenken und für Ihr Gebet, das ja auch meine Arbeit begleitet und trägt. Bis zum neuen Jahr grüßt Sie herzlich aus München, Ihr Michael Rack.